Ja, dann lass doch apropos Spiegelpunkte direkt beim guten Joschas bleiben. Der hatte noch die Frage, warum so viele weiße Levi's-Shirts?
Ja, das ist dein Thema.
Oh, ich hab schon.
Weil die Schwarzen keiner mag.
Also, ernsthaft gesagt, sind es ja tatsächlich. Also, es gibt dieses Levi's-Shirt mit dem roten Logo. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, wenn nicht, seid ihr halt blind.
Weil ihr es selber habt.
Oder genau, ihr habt es selber oder ihr wart die letzten 3 Monate nicht in der Stadt oder sonst wo draußen, sondern seid irgendwie eingesperrt. Hey, wenn ihr in irgendeinem Keller seid und nicht rauskommt und ihr könnt diesen Podcast hören, dann habt ihr immerhin eine gute Unterhaltung. Oder so. Also auf jeden Fall ist mir das halt...
Weil es übrigens Weltkindertag. Oder wie Josef Fritzl sagt, Weltkellertag.
Ich habe letztens ein Meme gesehen, dass dieses Levi's-Shirt, dieses weiße Levi's-Shirt mit dem roten Logo verarscht hat. Und ich dachte am Anfang so, haha, ich habe das Shirt auch schon mal gesehen. Und dann, wie das so ist bei selektiver Wahrnehmung, ist mir aufgefallen, dass das ultra viele Menschen tragen zurzeit. Und ich habe dann auch ein bisschen so einen ganz, ganz minimalen Twitter-Grind gestartet. So aller, ich dachte, das wäre ein funny Meme und hab dann jetzt verstanden, die sind echt wirklich überall, wie so eine scheiß Plage.
Ja, und vor allem jetzt, wo du es mir gesagt hast, muss ich mir das auch noch die ganze Zeit angucken.
Und Diggi, ich war auch heute in der Uni, ich hab's 3 oder 4 Mal gesehen, halt locker. Innerhalb
in der Uni
von,
Köln bei 50.000
nein,
Studenten.
Nein, aber in der Bib, wirklich, da lassen, also ne, in einem Raum vor mir, bestimmt 4 Leute mit diesem Shirt. Das ist unfassbar. Und ich glaube, hast du das nicht gesagt, dass das Katy Perry mal getragen hat und deshalb so viral ging, durch die Decke ging?
Also wenn ich dir das erzählt habe, dann habe ich das erfunden, um dich zu verarschen.
Okay, aber also es ist ja schon so, dass irgendwelche Blogger, so Caro Dauer oder ja, Lena Gerke, sich dann irgendwie dann mal fotografieren lassen.
Ja,
und so entsteht sowas halt. Ne? Und man kann es dann nicht mehr ganz zurückverfolgen. Aber so ist das. Und ich habe das halt auch getwittert, wie gesagt, und habe dann in einer Gruppe mit ein paar Freunden einer WhatsApp-Gruppe ein bisschen auf den Sack bekommen, dass ich halt aufpassen soll, was ich schreibe. Und dann habe ich so halt noch ein bisschen weiter rumgejoggt und dann kam so die Aufzählung, wir alle haben diese Shirt. Und du machst dich quasi gerade über uns lustig. Ja. Was ist eigentlich, muss ich sagen, noch mal lustiger?
Es ist doch nicht so
natürlich
ernst gemeint.
Es hat es halt noch ein bisschen lustiger gemacht und ja. Genau.
Ja, das ist aber, erinnert mich, also die, das ist ja im Prinzip der normale Ablauf. Also die, meinetwegen, du sagst Levi's, ne? Ich sag Levi's. Levi's verschickt natürlich einfach tonnenweise Klamotten an irgendwelche Influencer. Die fotografieren sich damit und dann wird das ein Trend. Und das erinnert mich daran, ich habe ja relativ ein sehr klar ein Lieblingsschuhmodell. Das ist der High Top von Air Force, von Nike, die Air Force One.
Mhm. Und das stimmt schon mega lange, muss man sagen.
Ja, also wirklich schon seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich seit 10, 12 Jahren ist das mein absoluter Lieblingsschuh. Ich trage den auch heute noch. Ich glaube, ich habe zurzeit 5 verschiedene Paare davon. Am liebsten natürlich All White. So, und ich wollte
find,
mir
sind
mal
halt ultra Stinkefußschuhe.
Ja, aber das sind halt Sneaker, das ist halt so. Ich merke es jetzt aber gerade auch wieder, das ist ungünstig im Sommer. Unabhängig davon wollte ich mir die vor 2, 3 Jahren, wollte ich mir ein neues Paar kaufen und bin dann irgendwie in Footlocker oder in Snipes oder so. Mhm. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ob die noch da haben und dann guckt sie mich so an. Nee, die haben wir nicht mehr, die sind ausverkauft wegen dem Crow. Und tatsächlich war es so, wahrscheinlich ist es dann noch ein bisschen länger her, aber tatsächlich war es so, dass Crow die halt in irgendeinem Video, ich glaube im Easy-Video.
Okay, das ist halt,
hat er die halt getragen.
6, 7 Jahre her.
Ja, gut, dann habe ich eine komplette, bin ich kurz aus der Zeitachse gestupst.
Ja.
Aber deshalb waren die überall ausverkauft. Also die gab es eine gewisse Zeit dann nicht mehr. Und das fand ich echt krass. Was mich aber hauptsächlich auch dazu bringt, zum neuen Song von Crow, den ich sehr geil finde, weil er komplett ausrastet und mal seine Stimme erhebt und nicht so stoned die ganze Zeit rappt.
Mhm.
Und jetzt wird er gemunkelt, nimmt er die Maske ab oder lässt er sie an? Will ich gar nicht drüber spekulieren. Es ist mir nämlich scheißegal. Ich weiß nämlich, wie er ohne Maske aussieht. Weil
weiß halt jeder, oder?
Also nee, aber ich habe ihn mit eigenen Augen ohne Maske gesehen.
Ach so, du bist noch was Besseres.
Natürlich bin ich was Besseres und ich gebe ja so gerne damit an. Das ist meine alte Radio-Vergangenheit. Ich habe nicht nur ein wahnsinnig geiles Kraftklub-Konzert erlebt, sondern ich hatte auch das Vergnügen, auf der wahrscheinlich deutschlandweit sehr berühmten 1Live-Krone-Aftershow-Party zu sein.
Das triggert mich immer, wie du das abhypst. Das macht mich so aggressiv.
Ja,
aber ja, erzähl weiter.
Heute ein bisschen Konfo ist doch gut. Gerade eben meinst du noch, wir sind immer so harmonisch. Ich finde das gut, wenn ich dich ein bisschen damit abfacke jetzt.
Ja, es nervt halt einfach.
Ja, auf jeden Fall lief er da dann ohne Maske rum. Und es ist aber so, dass der immer einen Bodyguard bei sich hat. Und so einen richtig unangenehmen. Und der war selbst auf der Tanzfläche, wo Crow mit seiner Entourage getanzt hat, stand die ganze Zeit sein fucking Bodyguard im Anzug mitten auf der Tanzfläche, hat aber nicht getanzt. Der stand einfach immer hinter dem. Und hat halt aufgepasst, dass keiner ein Foto von ihm schießt. Und
unangenehm.
Ich hab ein Foto von ihm ohne Maske.
Ah, geil. Ja, dann poste
nee,
das
hab ich
mal.
Nicht.
Aber geil, wie du gerade auch gesagt hast, Entourage. Je m'appelle Julien Bickelmann.
Ja, ich bin halt eine Aale Franzus. Ich bin eine Aale Franzus, wie mein Vater
sagt. Er war nicht mit
sagt.
Seiner Entourage unterwegs, sondern mit seiner Entourage. Na gut, also...
Du kannst aber auch sehr schön.
Richtig krasse... Natürlich. Richtig krasse Geschichte. Katis hatte noch gefragt, ob wir uns übrigens noch kurz, um zum Vapiano-Thema zurückzukommen, ob wir uns eine exklusive Kooperation mit Vapiano vorstellen können. Stichwort Live-Produktion im Restaurant, alles gestreamt und online.
Ja, doch, klar. Ich finde, die haben super Produkte. Ich würde da, mir ist halt persönlich bei so Sponsorings und so immer wichtig, dass ich hinter dem Produkt stehe.
Ja.
Ich gehe gerne und oft bei Vapiano essen. Ich finde, die haben tolle Produkte. Die Carbonara finde ich super. Ich mag das gerne mit Sahne und ansonsten, klar, safe. Also meldet euch, liebes Vapiano-Team. Wir sind da offen für alles, oder?
Ja, ich musste mich da auch noch nie beschweren und es war immer alles super. Perfekt. Ja, Vapiano können wir uns auf jeden Fall vorstellen. So.
Vielleicht basteln die uns ein cooles Intro.
So, das wäre...
Weißt du, könnten wir uns das mal leisten.
Der liebe Dax Werner hatte die Aufforderung hat er uns gestellt. Ich hätte gerne eine Analyse zum inneren Rechtsruck von Markus Lanz gestern in seiner Sendung Stichwort Gespräch mit Armin Laschet. Hast du es geguckt?
Nein.
Ich habe es gesehen. Tatsächlich ja.
Dann überlasse ich dir das Feld an dieser Stelle.
Also Markus Lanz, ich muss sagen, ich hatte letztens ein Gespräch und diese Person hat guckt sehr viel Markus Lanz, irgendwie immer morgens beim Frühstück oder so. Und
Alter.
Ich habe dann...
Da muss man noch professionelle Hilfe organisieren, das ist ein Hilfeschrei.
Ich habe dann mich aber auch mal wieder, also daraufhin mal überwunden, das mal zu gucken, weil ich dachte, also was da tatsächlich bei Markus Lanz gegeben ist, dass du so eine Gästevielfalt hast. Ne? Also du kriegst da wirklich von Leuten mit, von denen du sonst wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen würdest. Also du hast da den Weltreisebummler neben dem Krebsforscher, neben dem Forensiker und halt Armin Laschet oder Christian Lindner. Oder Wolfgang Kubicki, der ja auch immer da ist, so gefühlt.
Oder Bosbach, solange es noch geht.
Oder Bosbach, stimmt. Der ist ich glaube, der kommt dann noch als Geist angeflogen, ehrlich gesagt. Hoffen wir, das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall.
Der sucht Markus Lanz heim einfach als Rache.
Er wird Markus Lanz, so die Seele, wieder auswechseln. Ja, auf jeden Fall war gestern Armin Laschet zu Gast, der natürlich als Wahlsieger von Nordrhein-Westfalen damit breiter Brust, kann man sagen, aufgetaucht ist. Und Armin Laschet war ja der erste Integrationsminister Deutschlands. Also NRW hat, meine ich, ja, in den frühen 2000ern ein Integrationsministerium gegründet, soweit ich weiß.
Oder dass die Bushido auch den Bambi verliehen haben.
Also irgendwie war das, oder das war Teil eines Ministeriums, wie auch immer, und dann Armin Laschet war der Integrationsminister. Und darauf aufbauend hat Lanz gestern, man muss sagen, eine ganz, ganz, ganz stabil, ja, schon fast rechtspopulistische Haltung eingenommen und bei ganz vielen, also so ganz unangenehmen auch nachgefragt und Also der hat sich so aufgeführt, so als Repräsentant eben dieser Wutbürger so ein bisschen. Ich kann das jetzt gar nicht so mit Zitaten belegen, aber es war, ich finde generell die Politik-Interviews oder die Politiker-Interviews von Lanz sind sehr, sehr unangenehm.
Ich finde alle Interviews von dem sehr, sehr unangenehm.
Ja, es geht. Also es kommt, finde ich, immer darauf an, wie sehr er auch, glaube ich, vorbereitet ist und wie sehr er auch seine persönliche Meinung dann auch einfließen lässt. Und ich glaube, ganz oft ist es nicht wirklich seine persönliche Meinung, sondern der denkt dann, es wäre cool, jetzt so eine Kontra zu geben. So, aber er checkt halt nicht, dass dieses Kontra-Argument einfach total scheiße ist in dem Moment. Oder er hakt halt so unangenehm nach, das macht er halt auch ganz gerne, wo man sich so denkt, ist halt einfach keine geile Frage. So, macht keinen Bock, dazu zu hören. Naja, auf jeden Fall, Analyse ist, glaube ich, ja, dass der Armin Laschet hat ja so ein Image als relativ weicher Politiker. Also es wird ja auch eben in der CDU, soweit ich das mitbekommen habe, so ein bisschen nachgesagt, dass er keinen so einen harten Wahlkampf führen kann, weil er zu soft ist. Und er hatte dieses Image als Türken-Armin, wurde er, glaube ich, früher genannt. Also als tatsächlich...
Was ist das für ein Jargon, Alter?
Ja, ja, also der hatte, also dass er eben so eine, in der Integrationspolitik nicht hart genug wäre. Und gerade natürlich NRW mit 18 Millionen Einwohnern ist halt schon ein besonderes Bundesland. Ne? Kannst du wahrscheinlich, also mal ganz ernsthaft, muss man wahrscheinlich schon irgendwie anders regieren als ein Saarland. Ja, also mal ganz objektiv gesprochen. Also ja. Die Wahrheit liegt natürlich dann irgendwie in der Mitte. So, und
ja, vor allem in NRW regierst du ja fremde Menschen in Saarland. Das ist ja alles eine große Familie.
Genau. Also diese, ich sag mal, diese Zuschreibung kann ich schon irgendwie nachvollziehen, und da hat sich dann ja den Wolfgang Bosbach, wo sich der Kreis jetzt wieder schließt, ja auch in dieses Wahlkampfteam beordert. Und Bosbach sollte so dieses Innenpolitik-Image der CDU NRW, der NRW-CDU so rum aufbessern. Das hat ja auch irgendwie alles geklappt. Ja, und ich glaube, Lanz ist einfach so ein bisschen auf dieser Schiene noch gewesen, die ich, wie gesagt, ganz unangenehm fand. Generell, ja, Lanz gucke ich eher doch, um mich abzufacken. Also ich weiß schon, warum ich das ganz viele Jahre gemieden habe und wahrscheinlich auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr meiden wäre. Aber andererseits, es ist halt auch wirklich eine Show, die Montag bis Donnerstags immer läuft, ne? Also jeden
das
Abend.
Das ist neu TV Total.
Genau, also man hat ja... Ja, aber man hat ja also wirklich nur diese wöchentlichen Formate, und bei dem weiß man wenigstens, jo, da kann man halt um 23.15 Uhr, wenn man doch noch irgendwas gucken will, also dass irgendwas auf dem Fernseher läuft, da kann man da wenigstens einschalten. Und manchmal sind es ja auch ganz coole Gäste. Letzte Woche habe ich es auch nochmal geguckt, da war, ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was genau da war, aber was ich mir gemerkt habe, dass es ein cooles Interview war. Und ich war positiv überrascht. Also ich finde auch immer, man kann das dann auch mal loben. Also es ist nicht alles scheiße, aber es ist im Großen und Ganzen schon eher eine unangenehme Sendung. Genau.
Jetzt, ja, das jetzt, mit den Autobahnen.
Ich
will
dir mal das nächste Stichwort nochmal zuwerfen. Das nächste Stichwort will ich dir zurufen, weil da kannst du ein bisschen dich vielleicht jetzt mal austoben. Der liebe Uwanga Mabubu, diesmal himself, hat das Stichwort Shahak Shapira in den Raum geworfen. Jules, das ist
Shahak Shapira, ja. Ist ein Tryhard, ne? Also ich finde, der macht teilweise witzige Sachen, aber teilweise ist der halt sehr drüber. Ich habe da nicht so eine Meinung zu dem eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich finde den, ja, muss man ja vorsichtig sein. Der ist
aber,
Jude.
Warum?
Da darf man ja gar nichts zu sagen in Deutschland. Da gilt man ja gleich als Antisemit.
Das ist total politisch inkorrekt, ihn zu kritisieren.
Ja, das, also, ne? Dünnes ja. Eis und so. Nee, Spaß. Also, ich finde ihn super, weil er ist Jude.
Wie fandst du denn das Kollege-Interview mit ihm und Kat Kaufmann?
Ja, das ist halt das, was mich so ein bisschen, was ihn angeht, so ein bisschen in zwei spaltet. Also erstmal finde ich teilweise wirklich lustig, was er macht. Er hat gute Ideen. Ich glaube, das ist ein guter kreativer Schreiber. Aber der weiß halt manchmal, der ist ja sehr aktiv auf Twitter und der weiß halt leider auch manchmal nicht, wann Schluss ist.
Ja, fast so ist er hyperaktiv, hat man ja, ein bisschen das Gefühl.
Ja, der hat aber zum Beispiel einen sehr lustigen den wahren AfD-Adventskalender gemacht.
Ja, den fand ich auch gut.
Sozusagen so Kacheln und so Aussagen von AfD-Leuten genommen hat und die mal in ungeschönt übersetzt hat. Fand ich sehr, sehr witzig. Waren coole Sachen dabei. Und dann hat der irgendwann mit so E-Bims und Fong-Sprache und so angefangen.
Und alles schon zu spät war eigentlich, oder?
Ja, und dann wurde es dann, ich fand ein paar Sachen dann witzig, weil ich dachte, der meint das so halb ironisch, aber irgendwie bringt er jetzt dem nächsten Buch die holige Bimbel raus oder hat das rausgebracht. Und es war mir dann einfach echt viel zu viel.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wie low ist das denn?
Ja.
Das ist dann ja richtiger Crap.
Dann wiederum gab es halt die, die Aktion mit Kollega. Also vielleicht, um ein bisschen davor zu greifen, wieder Kollega wurde ja vorgerufen, dass er ein Antisemit sei.
Er wurde ausgeladen vom Hessentag.
Hessentag war das. Ja, ja, erzähl mal, weil du hast, glaube ich, die Details besser rangeschafft.
Also es gibt ja, die werden doch von den Öffentlich-Rechtlichen veranstaltet, so also ab und zu, so einmal im Jahr hat jedes Bundesland, also hat, glaube ich, haben viele Bundesländer machen so eine Art Feiertag oder so einen Partytag in irgendeiner Stadt, die dann auch so kulturell im Zentrum steht und dann gibt es da meistens irgendeine aufgebaute Bühne und da werden Künstler eingeladen, die dann dort eben auftreten. Und das hat dadurch eben, dass es von den Öffentlich-Rechtlichen organisiert wird, schon auch so einen Bildungsauftrag-Charakter, also ne, so ein bisschen eben was Kulturelles. Und Kollege war da eingeladen. Genau, und Kollege wurde da eingeladen. Hatte
als Musiker aber, ne?
Genau, als Musiker. Also er sollte halt ein paar Songs performen. Und in diese Zeit oder kurz vorher fiel halt eine Palästina-Reise von ihm, wo er irgendwas unterstützt hat, das musst du vielleicht gleich wieder ergänzen.
Ja, der hat so eine Pseudo-Doku da gedreht, eine sehr einseitige Pseudo-Doku.
Okay, aber lass mich mal das kurz beenden. Auf jeden Fall wurde das so in Zusammenhang gesetzt. Also er wurde dann eben ausgeladen und er hat sich eben daraufhin beschwert über diesen Antisemitismus-Vorwurf. Und er hat das eben darauf bezogen, nicht auf Songs oder so, sondern auf diese Reise. Und ich glaube aber, es ging eben auch um Songinhalte. Und ich glaube, es ging eben gar nicht, der Veranstalter hat, glaube ich, also das wäre auch ganz schön dumm, nicht das Wort Antisemit oder so in den Mund genommen, sondern auch eben auf die Texte und so verwiesen. Also ich glaube,
ja,
dieses Antisemitismus
ging... Ja, sie haben dann aber teilweise
ging,
Texte von anderen Rappern zitiert, die er gar nicht gerappt hat. Das war alles sehr
so
schwierig.
Genau. Ja, genau so. Aber ne, so, aber in diesem ganzen Wirrwarr blieb halt dieses Antisemitismus-Ding doch irgendwie haften. Und er hat das so interpretiert, als wäre das, ne, also als wäre die Ursache seine, in Anführungszeichen, Dokumentationsreise. Yo,
die Wahrheit ist halt natürlich, dass alle Antisemiten immer schon vorher sagen, wenn sie irgendwas mit Palästina oder so machen, dass ihnen das zum Vorwurf gemacht wird. Das ist natürlich Quatsch. Da haben wir aber auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Mhm. Die Menschen im Gazastreifen, denen geht's total scheiße und die leiden wahnsinnig. Aber sie leiden halt nicht an Israel, sondern an einem Terrorregime, das sich Hamas nennt. So. Deshalb kann man aber durchaus so sehen, dass das arme Menschen sind, denen es halt schlecht geht. Das Problem ist, er hat halt einfach eine sehr einseitige Doku gedreht. Da, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch sehr verkürzt. Wir müssen
ja
jetzt nicht den Nahostkonflikt hier lösen.
Ja. Dafür laden wir uns vielleicht mal jemanden ein. Das fände ich doch ganz cool.
Ja, Shahak Shapira. der übrigens auch ganz offen die Siedlungspolitik von Israel kritisiert. Also er ist übrigens, um das mal ernst zu sagen, er ist, glaube ich, halt Israeli. Mal unabhängig vom Glauben, also es geht jetzt nicht um Jude oder Nicht-Jude, sondern er ist, soweit ich weiß, Israeli.
Ja, also er ist mit 12 Jahren auch erst nach Deutschland gekommen, weil ich habe mich die Tage so ein bisschen, ja, ich, also in diesem Interview, du wirst gleich noch weiter drüber reden, aber finde ich, kommt er halt auch so intellektuell nicht so super rüber, weil er auch irgendwie so die Punkte nicht, also der hat da nicht so einen Zugriff irgendwie auf das Interview. Und mich hat auch so seine Art halt irgendwie abgefuckt. Aber tatsächlich ist er, glaube ich, erst seit 2000 irgendwas in Deutschland. Und ja, ich glaube...
Ja, aber ist ja auch alles okay.
Ja, so, ich glaube...
Das hat ja eigentlich alles miteinander gar nicht so viel zu tun.
Ja,
der
das
Punkt
stimmt,
ist ja nur der. Kollege hat dann sozusagen ein bisschen Unterstützung bekommen von Jan Böhmermann und auch von Shahak Shapira, die sich beide öffentlich geäußert haben und gesagt haben, er sei kein Antisemit, Kollege. So, was für mich aber schon absurd ist, wenn man sich einfach mal seine Songtexte und alte Interviews anhört, dann hätte man diese Tendenzen schon vorher sehen können. Aber okay, man kann ja nicht alles wissen. der war dann, Kollege war dann bei Jan Böhmermann in der Sendung und Jan Böhmermann hatte ja dann vorgeschlagen, ja, triff dich doch mal mit meinem Freund Shark Shapira, Kat Kaufmann und Volker Beck. Alles drei sehr Israel-affine Personen.
Wobei bei Kat Kaufmann war das ja eben auch gar nicht so in dem Interview, wenn ich das richtig dann in Erinnerung habe. Also egal, mach erstmal weiter.
Und die haben sich dann aber getroffen, Volker Beck hatte keine Zeit, der war wahrscheinlich gerade irgendwie im Park. Und Kollege sagt halt dann, ich habe das Interview auch nicht komplett gesehen, ich fand es halt unerträglich, aber Kollege sagt halt so Sachen wie, ja, es sind ja immer nur ihr Juden, die beleidigt sind, wenn man was sagt. Weißt du, und da weißt du halt direkt, wo der Wind herweht. Und auch Shark Shapira hat sich dann in Facebook-Kommentaren gestellt und ihm wurde dann gesagt, ja, wieso nimmst du den öffentlichen Schutz und sagst, er sei kein Antisemit, wenn er sowas sagt. Und auch Shark Shapira hat danach gesagt, yo, ich habe da meine Meinung geändert. Also ich glaube, der verzweifelt da ordentlich. Ja, der verzweifelt da ordentlich in dem Interview und ich glaube, das kann man, also...
Ja, aber der hat da einfach viel liegen lassen, so. Also da gab es Möglichkeiten...
Yo. Da, die sind halt Kat Kaufmann und Shark Shapira backstage bei einem Kollegah-Konzert, wo halt irgendwie so 40 Kosovo-Albaner Entourage mit Stirnacken stehen, die wahrscheinlich dann, alle ein leichtes Israel-Problem haben.
Ja, dann auch echt scheiße irgendwie dann organisiert und auch, ich finde diese ganze...
Idee war kacke, das war vorher klar, dass Kollegah antisemitische Tendenzen aufweist.
Ich check das aber auch nicht, dieses Gepusche vom Böhmermann, das ist ja auch so ein bisschen offensichtlich, ne? Dass Böhmermann, glaube ich, Shapira sehr feiert. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen too much. Also ich glaube, der hat so ein bisschen auch Höhenflug und denkt auch irgendwie alles klären zu können und so. Und wie gesagt, ich finde ihn einfach nicht so mega unterhaltsam. Also wirklich so ganz objektiv gesehen. Und genauso wie du das
eben... Du findest ihn ganz objektiv nicht so unterhaltsam.
Ich meine, wie soll ich das... besser ausdrücken.
Ich hätte einen Vorschlag. Du findest ihn subjektiv nicht so unterhaltsam.
Nein. Alter, ich versuche genau zu ergründen, was mich stört. Ich meine, dass ich versuche mich auch in der Lage immer zu versetzen, so also mich selber, meine persönlichen Vorlieben und so auch mal rauszunehmen, ja.
Ja.
Und ich finde wirklich der das ist einfach zu viel. Also, das ist zu viel, zu lange, immer auf einer Sache. Und das finde ich halt scheiße. Und das fuckt mich dann einfach ab. Das ist auch irgendwann einfach nicht mehr kreativ und auch nicht mehr irgendwie auch nicht wirklich authentisch, finde ich. Und das stört mich dann einfach. Und dass ich ihn subjektiv, dass mich irgendwie die Art so ein bisschen stört. Und das ist ja aber, wie gesagt, einfach so ein Empfinden. Man hat halt irgendwie Sympathie oder eben keine Sympathie. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so eine Sympathie. Aber das meine ich halt gerade nicht, ne? Also so, das wollte ich nur irgendwie halt differenziert ausdrücken.
Vielleicht laden wir den einfach mal ein. Vielleicht fragen wir den mal an. Vielleicht ist er irgendwann in Köln, dann interviewen wir den mal. Und dann konfrontieren wir den. Dann sagen wir dem, warum...
Wir wollen doch eh keine Interviews machen. Wir wollen doch ein Gespräch führen immer.
Ja.
Ja. Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man so Kacke reingrätscht.
Ja, aber das ist ja wieder so ein Insider. Das kapiert ja keiner, dass wir darüber vorab geredet haben, Mann.
Ja, aber wenn man uns zuhört, dann bekommt man das doch ab und zu mit, dass du reingrätschst gerne. Vor allem in den ersten 2 Minuten einer Podcast-Folge immer sehr gerne. Wenn ich irgendwas sage, dann immer echt, Robert, wie kommst du denn darauf? Hä, davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja, fick dich halt, Alter. Okay, Shark Shapira. Eine Sache für sich.
Wir haben noch Themen, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengen. 2 Stück habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, wir
TLMN.
Genau, sehr schön.
Der hat einfach mal geschrieben, Paralleluniversum.
Finde ich mega, mega geiles Thema. Ne? Also ich liebe ja so abphilosophieren, wie du weißt. Hast du den Podcast mit Alexander Gerst gehört, mit unserem ISS-Commander zukünftigen?
Nee, habe ich nicht. Du hast mir den geschickt, den muss ich noch hören. Vielleicht höre ich den heute Abend.
Also wir haben, ich glaube, ich kann da jetzt so pärchenmäßig im Wir sprechen.
Ja, klar.
Immer noch diesen Hype auf diesen, wie gesagt, was wir auch schon mal im Podcast erwähnt hatten, diesen Physikkanal, 100 Sekunden Physik, wo es eben auch öfter mal so um Sachen wie Unendlichkeit, Quanten, diese Paralleluniversentheorie, gibt es da also auch sogar ein Video drüber. Also es gibt da verschiedene Theorien. finden wir, glaube ich, beide mega geil. Also ich feiere das total und deswegen feiere ich auch Alexander Gerst so, der halt unser Mann auf der ISS ist. Der war vor 2 oder 3 Jahren schon einmal.
Unser deutscher Soldat auf der ISS.
Der war vor 2 oder 3 Jahren, ja, vielleicht sind es auch 4, 2014, glaube ich, auf der ISS als Astronaut und ist nächstes Jahr, meine ich, als Commander dort. Also er hat scheinbar einen sehr, sehr guten Job gemacht. Er ist Kölner, Geophysiker und hat
einfach
eben...
ein Gewinnertyp.
Hat einfach sich mit 39 Jahren, glaube ich, oder 38 Jahren beworben. Also die ESA, die europäische oder European Space Agency oder Association, könnte beides sein.
Erzähl ich Google in der Zeit.
Okay, da beworben und erzählt das eben auch alles in dieser 2,5-stündigen Podcast-Folge von so einem bisschen so ein Technik-Nerd-Podcast ist das, aber eine sehr, sehr interessante Folge. Mhm. Und ich beschäftige mich unfassbar gerne mit diesen Themen. Also er erzählt eben über die Ausbildung, er musste innerhalb von 3 Monaten Russisch lernen, weil diese ganze Geschichte mit der ISS ja über die Sojus-Kapseln läuft, die in der Wüste Kasachstans, glaube ich, starten. Also die Russen bringen uns oder bringen generell Astronauten zur ISS, weil das Space-Shuttle-Programm ja nicht mehr funktioniert. Das wurde ja ausgesetzt vor ein paar Jahren. Ich glaube, nach dieser einen Katastrophe auch, also die... War das die Challenger? Nee, das war doch in den 90ern, oder? Weil welche war das denn? Welches Space Shuttle, was vor ein paar Jahren? Discovery.
Du weißt da mehr als ich.
Discovery war es. Ja, genau. Also Discovery war es, da auf jeden Fall wurde
es
da
dann übrigens,
noch das Space Shuttle.
Agency.
Agency. Okay, dann hatte ich recht, glaube ich. Ja, egal. Was das Interessante an den Soyuz-Kapseln
Alter,
ist...
Alter, wir haben übrigens in dieser Folge so harte Verzögerungen.
Ja, ist wurscht. Wir haben bei den Soyuz-Kapseln diese Besonderheit, dass sie viel, viel sicherer sind als die Space Shuttle. Also die Soyuz-Technologie, die wie gesagt eine russische Technologie ist, ist viel, viel sicherer. Die Kapsel würde es sogar überstehen, wenn sie schon, also sie diesen Atmosphärenaustritt hatte, wenn die dann einen Schubausfall hätte, würde die das sogar schaffen, wieder zurück zur Erde zu kommen. Also du würdest es überleben, was halt richtig, richtig krass ist. Also dieses Soyuz-Prinzip ist richtig gestört, erfolgreich. Ja, und über diese ganzen Themen redet er in diesem Podcast und das ist richtig spannend. Ich glaube, ich twitter das einfach gleich mal und dann kann man sich das mal anhören, wenn man da Lust drauf hat. Ja, und was sagst du denn noch zu Paralleluniversen, mein guter Jules?
Wie, was sage ich noch? Was hast denn du bisher zu Paralleluniversen gesagt? Du weißt einfach nichts dazu und schiebst mir jetzt den Themenpeter hier zu, oder was?
Ja, aber hast du dieses Video gesehen mit den Paralleluniversen von 100 Sekunden Physik? Also diese interessanten Theorien?
Ja, yeah, habe ich gesehen. Ich weiß aber keine einzige mehr davon. Ich find's aber mega spannend. Ich habe aber generell so das... also meine Haltung zum Weltraum, zur Unendlichkeit, zu so Dingen, die wir uns einfach nicht erklären können. Ich denke mir immer... ich glaube, wenn der Mensch das Wissen erlangen würde, wie das alles funktioniert, dann würde es plopp machen und auf einmal wäre gar nichts mehr da. Das würde zu so einem Konflikt führen, wie so ein Computerprogramm, was abstürzt, weil es irgendwie falsche Datensätze berechnet, keine Ahnung. Ich finde es, also ich glaube, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Also
ich glaube,
wie soll ich sagen, wie, also ich meine, Leute, es gibt Leute, die glauben an Gott, so, das finde ich halt bescheuert, ich kann das nicht nachvollziehen, es ist legitim, aber ich glaube halt wirklich daran, dass es irgendwie Paralleluniversen gibt, aber wie willst du das erklären, die sind ja für uns überhaupt nicht, das ist nicht begreifbar und ich habe auch gar keine Vorstellung davon, wie das aussehen soll und so.
Ja, letztlich ist einfach, glaube ich, dann, oder, ja, ich stelle es mir so vor, dass eventuell auch einfach Dimensionen sind, die wir uns oder für die unser Gehirn einfach auch nicht geschaffen ist. Also
ja, absolut.
Und vielleicht soll man das auch einfach nicht verstehen, aber jetzt gar nicht auf so einer esoterischen, religiösen Schiene. So
nein,
jemanden, der das sozusagen unterbindet, sondern
NWO, die New World Order.
Vielleicht hat sich da, also vielleicht ist das so eben natürlich, biologisch, von der Evolution her, ist es einfach so gekommen. Ich meine, es ist eh krass, dass man seine eigene Existenz hinterfragen kann. Also das ist ja so ein krasser Entwicklungssprung, der da irgendwann mal stattgefunden hat. ja. Der das alles überhaupt möglich macht, dass man weiß, dass man halt isst, ne? Also dieses,
das haben wir ja exklusiv, also Tiere können das ja im Zweifel nicht, ne?
Genau, also dieses sich selbst betrachten, ein Gefühl für die eigene Sterblichkeit haben, auch damit hängt ja total viel zusammen, damit hängt ein ganzer Lebensplan ja auch zusammen. Also du kannst ja sagen, nächstes Jahr will ich in Urlaub fahren oder mit 70 weiß ich, ich höre auf zu arbeiten, deswegen gehe ich jetzt halt zur Uni und lerne halt Sachen, ne? Das ist ja alles, das würdest du ja alles nicht machen, wenn du wüsstest, oder wenn man mit Sicherheit sagen könnte, man ist in 5 Jahren tot oder so.
Ja, ja.
Also das ist ganz, ganz spannend und es gibt ja auch Möglichkeiten oder wird es auch in Zukunft geben, das Leben zu verlängern. Und das ist, ja, das ist, also finde ich ganz viele spannende Fragen, die sich daran anschließen. Was ist ein lebenswertes Leben? Wird man so Alterungsprozesse irgendwann verlangsamen können? Ja, wo ist auch so vielleicht das Ende erreicht dieses ganzen Prozesses, weil ich glaube schon, dass es sowas gibt wie eine Schranke, also wie alles ist es irgendwie begrenzt vermutlich. Ja,
kann sich
also,
aber auch entwickeln über die nächsten Milliarden Jahre, wobei irgendwann
absolut,
geht natürlich
oder,
irgendwann die Welt unter.
Oder, genau, aber im besten Falle ist die Menschheit dann auch schon dann woanders, ne? Also in einem ganz, ganz optimistischen Falle schaut man sich den Weltuntergang, die Explosion der Sonne dann an. Von
ja,
ganz weit entfernt.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich sage, wir werden niemals andere Planeten zivilisieren. Da werden mal irgendwie vereinzelt vielleicht Kolonien auf dem Mond oder Mars oder so gebaut, aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube, da ist schon die Grenze erreicht, die physikalische Grenze alleine. Es wird nie Antriebe geben, die ja, genau, man sagt aber immer, das wird es nie geben und dann gibt es das auf einmal doch. Ich
ja,
würde auch gerne mal so ein,
das
ich würde auch gerne mal Mäuschen
sein.
Ja, genau, ich würde auch gerne mal Mäuschen irgendwie in 20.000 Jahren spielen.
Voll,
so,
voll,
wenn du mal
voll.
Überlegst, wenn
ja,
du überlegst, vor
so
2000
krass.
Jahren haben die halt irgendwie noch mit Tauschhandel betrieben, so ungefähr, ja?
Ja.
Und heute haben wir iPhones, innerhalb von
es
2000
einfach,
Jahren nur.
Es ist einfach in 150 Jahren auch, also seit der industriellen Revolution, halt so unfassbar viel passiert. Ah, die ganze Entwicklung der Motoren, also dass wir jetzt auch Elektromotoren haben, Solarenergie, das ist alles so die letzten paar Jahrzehnte, das ist richtig gestört.
Ich glaube ja auch, dass in so ein paar hundert Jahren werden die Leute auf unsere Zeit zurückblicken, so wie wir aufs Mittelalter zurückblicken, wo wir sagen so, yo, die haben halt irgendwie da in Eimer geschissen und aus dem Fenster geworfen und das war eh alles voll dreckig und die sind an so Krankheiten wie Pest und Cholera gestorben.
Und Krebs.
Ja, sorry. Nee, genau. Und in 300, 400 Jahren so die Leute so, ey, die Menschen damals, die haben einfach Kriege geführt, weil die an irgend so ein absurdes, übersinnliches Wesen geglaubt haben. Da haben sich Leute in Kabul in die Luft gejagt. Die wussten damals nicht, wie man Krebs und AIDS heilt.
Wobei so, das ja eben das Interessante ist, dass also in einer ganz negativen Zukunft geht die Menschheit natürlich richtig sich selber zugrunde und die Umwelt ist zerstört und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch passieren. Also wenn man Mäuschen, was würdest du machen, wenn du Mäuschen spielst, so 20.000 Jahre in die Zukunft und du siehst einfach nur so einen leeren Wüstenplaneten?
Dann würde ich als erstes das Pariser Klimaabkommen aufkündigen.
Also das wäre echt so eine negative Mäuschen-Vision, die man da vielleicht hätte. Aber das Interessante ist ja eben bei Religion und diesem ganzen Esoterik-Scheiß, dass das ja eben eher ein Revival hat in den letzten Jahren. Also du würdest ja eben denken, der Fortschritt und es ist ja nicht nur der Fortschritt, sondern es ist auch damit hängt ja auch eine Verteilung zusammen, also eine Mittelschicht entwickelt sich und die Menschen haben keine Ängste und Sorgen mehr. Ich habe letztens einen Satz gelesen, den fand ich sehr schön. Es ist einfach, nicht an Gott zu glauben, wenn man in Köln lebt und es ist schwer, nicht an Gott zu glauben, wenn man in einem Slum lebt irgendwo auf der Welt.
Ja, das finde
also,
finde ich gut, finde ich einen guten Spruch.
Ja.
Gibt einem ja auch Hoffnung.
Ja, es ist sehr pointiert, also, ne, und also da hast du natürlich so Zusammenhänge, dass Reichtum und so weiter auch dazu führt, dass die Religion so sich ein bisschen zurückzieht. Aber andererseits muss man auch sagen, es gibt sehr, sehr viele schlaue Menschen, die gläubig sind. Kirchen, also es gibt viele Mitglieder der katholischen Kirche, denen ich absolut nicht Dummheit unterstellen würde oder die auf ihrem Gebiet Mathematik oder was weiß ich Experten sind oder also. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass das das wirkt alles unvereinbar, ja. Aber es funktioniert für viele Menschen.
Ja, für mich und ist es halt ja, an Gott glauben.
Ja, viel, ja, aber es hat ja auch was mit Sozialisierung zu tun, mit auch Sachen, also Diggi, ich glaube schon, das ist ein Ding, wenn du mal zum Beispiel eine richtig krasse Krankheit hattest. Also das ist schon nochmal ein anderer Kontext.
Für mich ist an Gott glauben immer ein Wegschieben von Eigenverantwortung.
Ja, aber es gibt ja Krankheiten, da hast du zum Beispiel keine, oder Unfälle, da hast du keine Eigenverantwortung.
Okay. Ja, das ist ja, ja auch, ja, nee, Moment, das ist falsch. Das ist ja auch okay zu sagen, ich glaube an Gott und das gibt mir Hoffnung und ich finde das ja auch gut und das würde ich auch unterstützen. Mhm. Ich bin ja nicht gegen Religion per se. Ich verstehe es nicht, ich finde es bescheuert, ehrlich gesagt, aber jetzt nicht auf so einer persönlichen Ebene. Also ich bin nicht beleidigt oder mag jemanden nicht, wenn er an Gott glaubt. Für mich ist das aber ein Wegdrücken von Verantwortung.
Ja, es
und
kommt,
wenn du eine schlimme Krankheit
ein
hast, wenn du eine schlimme Krankheit hast, musst du einfach dann... Ich mache mir das natürlich einfach, ich habe keine schlimme Krankheit. Ja,
ja, so ist es, aber, so ist es, ja.
Also ich bin da jetzt auf dem Standpunkt zu sagen, Pech, wir sind halt irgendwie auch nur ein Produkt der Natur und ein Zellhaufen und da wechselt manchmal ein Tumor in der Lunge. Mhm. Ja, das hat mit Gott nicht so viel zu tun und ich glaube auch danach kommt halt nicht so viel, aber...
Ja, glaube ich auch nicht, aber
und
ist
es
ja auch
kann
okay.
auch nur eine Religion recht haben. Also von allen gläubigen Menschen auf der Welt plus den Atheisten hat nur eine Gruppe recht. Es gibt
das stimmt.
nur eine Wahrheit.
Was ich aber noch zu Paralleluniversen gerne sagen wollte, diese Theorie wollte ich noch ein bisschen kurz erläutern.
Oder es gibt Paralleluniversen und es gibt halt wirklich verschiedene Götter. Und dann ist das Paradies
das könnte natürlich
vielleicht
auch sein.
Ein Paralleluniversum. Mind blown.
Mind blowing.
Ich habe gerade mein komplettes Weltbild verändert.
Aber es gibt diese Theorie, dass es in einer unendlichen Zeit eben unendlich viele Universen gibt und es gibt Universen, die entstehen, die fallen direkt wieder in sich zusammen. Es gibt Universen, da gibt es Menschen, es gibt Universen, da gibt es keine Menschen, weil letztlich ist die Abfolge ja unendlich lang und so gesehen würde in einer unendlich langen Zeit, das ist dieses Ding mit dem unendlich tippenden Affen, also wenn du einen Affen an eine Schreibmaschine setzt, wird er in einer unendlich langen Zeit jedes Buch auf der Welt einmal geschrieben haben, einfach weil es in einer unendlich langen Zeit passiert, also alles passiert halt. Und alles passiert auch beliebig oft natürlich. Also
das ist wie die Zahl Pi. Wenn du einer Ziffer einen Buchstaben zuweist oder sagen wir mal mehreren auch Zahlen einen Buchstaben zuweist, steht letztlich in Pi auch jedes Buch drin, was es gibt.
Ja, also in der Unendlichkeit geschieht halt alles. Und genauso ist es halt eben vorstellbar, dass es ist in dieser Abfolge unendlicher Universen, also ne, die halt, wie gesagt, wenn natürlich, das ist ja das Ding auch bei der Erde, ne? Wenn nur eine Mini-Variable in dieser Explosion, diesem Urknall, nicht gestimmt hätte, dann hätte sich das halt eventuell anders, alles anders entwickelt. Dann hätten wir jetzt vielleicht wäre es nur eine Kleinigkeit, wie dass wir keine Nasen hätten. Vielleicht wäre es aber auch, dass die Erde beim Entstehen...
Vielleicht haben wir ja irgendwas nicht. Wir wissen nur nicht, dass wir das nicht haben, weil es keiner
absolut.
Hat.
Absolut, ja, so ist es. Also wie gesagt, in dieser unendlich langen Zeit entsteht alles mal und es gibt noch diese Paralleluniversen-Theorie, dass es eben ganz, ganz viele Universen gibt, die nebeneinander bestehen und auch unendlich viele davon, die ich auch super spannend finde und auch da würde es nun mal alles parallel geben. Also es wird Universen geben, da gibt es Erden, da gibt es Leben, es gibt Universen, die sind komplett nicht bewohnbar. Genau, und in einer, ja. In einem unendlichen Raum ist natürlich alles möglich. Aber wir können es wahrscheinlich einfach nicht vorstellen.
Du kannst ja auch noch weiter gehen, was ja für mich bis heute auch unbegreifbar ist, was ich einfach, wo ich denke da wahnsinnig oft drüber nach, einfach mal Zeit. Einfach mal Zeit an sich. Zeit an sich gibt es sowieso nicht, weil es gibt, ich glaube physikalisch korrekt ist nur der Begriff der Raumzeit, weil Zeit eben abhängig vom Raum ist, beziehungsweise sich ja auch beeinflussen lässt von Bewegung und Masse und so weiter und so fort. Es ist natürlich alles irgendwie Theorie. Ich weiß, ich bin kein Physiker und so, aber soweit ich weiß, ist es so, dass in einem schwarzen Loch, je mehr du ins Zentrum des schwarzen Loch vordringen könntest, theoretisch, desto, wenn du es von außen beobachten könntest, theoretisch, was du nicht kannst, aber wenn du es beobachten könntest, würde da drin die Zeit nicht weiterlaufen. Die Zeit steht still im schwarzen Loch. Aber nur, wenn du von außen drauf guckst. Wenn du im schwarzen Loch selbst drin bist, läuft die Zeit normal weiter.
Für dich halt nur.
Genau, also mal abgesehen davon, dass man auch nicht ins schwarze Loch reinkommen würde, ohne halt komplett auseinandergezogen zu werden und so. Ja. Aber alleine dieser Mindfuck, dass von außen beobachtet die Zeit da drin nicht läuft und von innen aber die Zeit normal weiterläuft, finde ich halt so krass.
Okay, er hat auch noch nicht, ich habe es glaube ich noch nicht gehört oder gelesen, aber ja, finde ich auch krass, wenn es so ist.
Deshalb, theoretisch sind ja, theoretisch sind Zeitreisen in die Zukunft ja möglich, weil.
Ja, aber sie haben ja Probleme. Ja, aber,
ja, aber es funktioniert ja.
Es funktioniert nur in die eine Richtung dann.
Genau, es funktioniert nur in die eine Richtung. Du kannst, wenn du, also je schneller du dich bewegst, je näher du an die Lichtgeschwindigkeit rankommst, desto für dich vergeht die Zeit normal. Das ist ja wieder der Punkt. Für dich vergeht die Zeit normal. Wenn man dich aber von außen beobachten würde, wie du dich halt mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, desto langsamer vergeht die Zeit. Das heißt, die Person, die sich schnell bewegt, das ist ja das Prinzip von Interstellar, die Person, die sich so schnell bewegt, wenn die aus meinetwegen diesem Zug wieder rausgehen würde, wäre bei ihr nach einer gewissen Zeit zum Beispiel 5 Jahre vergangen in der Eigenwahrnehmung und aber von außen betrachtet könnten schon 10 Jahre vergangen sein.
Oder halt nochmal viel mehr. Das könnte
also ne, je nachdem, wie schnell, wie lange und so weiter und so fort.
Ja.
Das heißt letztlich, wenn du dich bewegst, egal wie, sobald du dich bewegst, vergeht die Zeit langsamer.
Ja.
Wenn man dich beobachtet. Und auch deine Füße, die näher an der Erde sind als dein Kopf.
Das habe ich auch schon gelesen, das stimmt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie rum es ist. Altern theoretisch.
Sind jünger müssen sie sein.
Auch langsamer als dein Kopf oder umgekehrt oder so. Also
nee, die sind jünger. Also es hat was mit der Masse zu tun. Also,
genau.
Ja,
Masse beeinflusst halt die Zeit. Also das schwarze Loch ist ja letztlich zusammengefallenes.
Ja, ist halt riesige Masse, ne?
Ja, also letztlich sind das zusammengefallene Atome, soweit ich weiß. Ohne das Vakuum zwischen Atomkern, Elektronen, Neutronen. Die sind halt komplett zusammengepresst.
Aber
weil
ich finde,
irgendwie ja 99,99999% von Atomen besteht ja aus nichts. Aus Zwischenräumen.
Okay. Ja, das ist mir jetzt alles zu freaky. Das kann ich
ja, und wenn es dann halt sehr heiß wird, so eine Sonne, die implodiert, die wird ja dann zu einem schwarzen Loch, weil die ganze Masse so gestaucht wird.
Die wird, glaube ich, erstmal zu einem weißen Riesen.
Ja, und dann wäre das Original und dann. Erst Thema ist so unendlich, ich könnte halt 4 Stunden drüber reden. Also
ja, Unendlichkeit, aber auch schon
Zeit, Physik.
Mindblowing ist ja eigentlich auch schon, dass wenn man einfach im Bett liegen bleibt morgens und einfach den ganzen Tag drüber chillt, dass man halt auf einem Erdball unterwegs ist, der mit ein paar tausend km/h durchs Weltall fliegt und sich einfach die ganze Zeit bewegt. Und wenn du morgens aus dem Haus rausgehst und abends wiederkommst, bist du halt im selben Haus, aber so weltallmäßig betrachtet, hast du halt eine riesige Reise zurückgelegt.
Ja, ist krass.
Also die ganze Zeit reisen wir durch diesen Weltall und irgendwie passiert uns nichts und es ist wirklich ein bisschen verrückt. Es ist crazy.
Ja, oder
lass uns wieder hohl drehen. Lass uns wieder verrückt werden, bitte. Lass uns hier weitermachen.
Ja, ich krieg da aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, an einem schönen Sommerabend, ich liege auf der Wiese oder manchmal im Urlaub liege ich am Strand oder auf der Terrasse oder so, ich gucke in den Sternenhimmel. Wenn an einem guten Tag ist vielleicht noch die Stadt relativ dunkel in der Nacht und dann sieht man ganz viele Sterne und wenn ich dann so anfange zu überlegen, wie weit das alles weg ist, wie viel eigentlich da vor mir liegt, wie wenig wir wissen, das zieht mich richtig krass runter. Ich kann da nicht lange drüber nachdenken, ohne mir so bedeutungslos vorzukommen.
Mich halt gar nicht. Ich finde eben diese Perspektive, dass das alles unfassbar interessant ist und spannend und eigentlich, dass es das so ein Geschenk ist, dass man das überhaupt wahrnimmt und beobachten kann.
Das ja, natürlich ist halt, das auch cool.
Ja, das ist halt, finde ich, ja, aber das muss man halt, finde ich, einfach in den Fokus schieben und sich einfach, und das ist ja auch das Ding, weshalb man sich so seine eigenen Existenz oder warum man auch das Erleben generell einfach mal auch mit Humor nehmen sollte, ne? Weil man ist so ein scheiß kleiner Wurm in diesem Universum und man fuckt sich halt ab wegen irgendwelchen, ja, dummen Geschichten, die hier vielleicht mal passieren.
Steuererklärung.
Oder wegen kleinen Sachen. Und natürlich ist so eine Gesellschaft darauf angewiesen, dass das auch alles mehr oder minder funktioniert. Aber ich meine nur so diese Verbissenheit, finde ich, kann man einfach mal ein bisschen rausnehmen und auch einfach mal ein bisschen lockerer umgehen. Wie gesagt, ist kein Aufruf hier zur Selbstjustiz und zu Scheiß auf die Gesellschaft. Das hat schon alles...
Wie kann man
alles,
das denn so verstehen?
Ja, dass du natürlich einfach sagen kannst, yo, ich habe so ein kurzes Leben, ich lebe nur einmal in diesem auf dieser wahnsinnig geilen Welt und scheiß jetzt einfach auf alle Regeln und Konventionen, weil, ne, ich bin ja eh nur ein kleiner Wurm, scheiß drauf.
Ja, aber wenn du das kurze Leben dann auch noch im Knast verbringst.
Ja, das ist tatsächlich, oh Gott, ja, Gefängnis finde ich auch ganz schlimm. Egal, lass uns noch den letzten, tatsächlich ist die Folge ja schon ein bisschen länger und wir haben noch eine kleine Frage zum Thema Digitalkamera und iPhone. Katis weist hier noch auf eine Casio EX-S770 hin. Lass uns einfach mal darüber reden. Hast du noch eine Digitalkamera und wie stehst du zum Thema iPhone-Fotografie?
Muss man zu allem eine Meinung haben?
Nein, muss man absolut nicht.
Ja, dann, ich finde, das iPhone macht tolle Fotos.
Wir hatten gestern, haben wir, also heute ist Donnerstag, gestern war Mittwoch, haben wir mit dem Adi, mit dem lieben Adi, den wir an dieser Stelle natürlich lieb grüßen, gequatscht. Und Adi hat so eine Foto-Community auf Instagram. Weißt du zufällig, wie die heißt?
Kölnergramm.
Kölnergramm, genau, kurzes Shoutout, also da geht's um Fotos aus Köln. Auf jeden Fall habe ich mit ihm mich ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe letztens ein Foto gemacht am Barbarossa-Platz in Köln und das relativ stark bearbeitet und Adi meint so, nee, das hat man vor 2-3 Jahren oder vor 3-4 Jahren hat man das gemacht, da war das cool, das so zu bearbeiten mit dem und dem und dem Effekt. Und hat mir dann eine neue App installiert und so und hat mich dann ein bisschen in das Thema iPhone-Fotografie eingeführt. Und das neue iPhone 7, das hat wirklich so krass gute Kameras. Also ich weiß nicht, wie es bei den Mitbewerbern ist, aber der Adi war auch unterwegs in den USA und so und hat da richtig viele schöne Fotos gemacht. Und ich glaube, die Mehrheit mit dem iPhone. Und deswegen glaube ich, Digitalkameras sind, ja, wenn man jetzt nicht irgendwie Profi-Fotograf ist, glaube ich, einfach nicht mehr so nötig. Also ich bin mit meinem iPhone doch relativ zufrieden, das reicht mir. Also das Smartphone vielleicht im Allgemeinen. Das reicht. Was sagst du?
Ich finde schon, dass wir Werbung für iPhone machen sollten. Ich kenne ja die Statistiken. Die meisten hören uns direkt über Webbrowser oder über iOS-Podcasts. Ich will, dass wir reiche Fans haben, die sich die teuren Apple-Produkte leisten können. Ich möchte nicht so Low-Performer mit irgendwie, HTC. Ich hatte mal ein HTC. Leute, ganz ehrlich, das kann keiner ernst meinen. Kauft euch ein iPhone. Ich finde, es sollte in so ein kommunistisches... monopolistisches Ding geben, dass jeder ein iPhone hat. Das wäre auch viel einfacher für die Kommunikation. Ganz ehrlich, ey.
iPhone als Samsung-Handys.
Was soll das, Alter? Das sind Bomben. HTC-Handys sind einfach scheiße. Hast du jemals irgendwen gehört, Diggi, der gesagt hat, das iPhone, das ist ein Kack-Handy? Nee.
Doch, habe ich schon gehört und
halt's
Maul. Ich habe es selber schon gesagt und dann habe ich mir aber dann doch wieder ein iPhone geholt.
Ja, ich sag das auch ständig.
Mich die anderen Handys dann. Ich habe eine Zeit lang auch mal Samsung gehabt und so, und dann dachte ich mir am Ende, nee, doch, iPhone war doch viel besser. Aber beim iPhone tatsächlich, wenn man den Akku wechseln könnte selber, ne? Wenn man einfach hinten so eine scheiß Klappe und erweiterbaren Speicher machen würde, wäre das echt das mit Abstand beste Handy, ne? Aber dadurch, dass sie das einfach nicht machen.
Ich will das nicht. Ich will teure Reparaturen bezahlen, damit ich das Gefühl habe, dass ich reich bin, auch wenn ich mir das gar nicht leisten kann.
Ich find's so lame.
Du hast es neulich doch selber gesagt, du willst gar nicht viel Geld, sondern du findest es total cool, über deinen Verhältnissen zu leben.
Tatsächlich macht das Leben doch viel mehr Spaß, wenn man sich das alles eigentlich gar nicht leisten kann.
Ich finde das auch super.
Okay. Das war, glaube ich, dann die Community-Folge für heute. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich viele Themen beackert.
Ja, es war am Anfang ein bisschen scheiße. Ich habe gerade erst gesehen, dass du mir eine WhatsApp geschickt hast.
Ja, ich habe Julien nach ungefähr 20 Minuten eine WhatsApp geschrieben mit so, sollen wir nochmal neu anfangen?
Ist egal, wir machen es nicht. Wir haben gesagt, wir ballern einfach raus. Wir halten raus keinen Content
und,
zurück.
Wenn ihr durchgehalten habt, die ersten 20 Minuten, dann würdet ihr, glaube ich, mit einer relativ coolen Folge am Ende noch belohnt. Und wenn wir irgendwen vergessen haben, dann natürlich sorry, sorry, dann wird das vielleicht nachgeholt. Folgt uns gerne auf Facebook, Facebook ist scheiße, bleibt weg, folgt uns auf Twitter.
Ja, ist wirklich so. Lasst Feedback da. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auf die Pinnwand bei Facebook am besten nichts posten.
E-Mail ist bei Twitter. E-Mail ist twoboysonecast@gmail.com.
Und jetzt passt mal auf. Alle Leute, deren Fragen wir hier in diesem Podcast beantwortet haben, deren Namen wir erwähnt haben, wir erwarten die Verbreitung dieses Podcasts im Freundeskreis, auf Twitter, auf Facebook. Macht mal ein bisschen was für uns. Wir haben hier performt. 1 Stunde 40 Minuten bisher. Da kann man mal was zurückgeben, den beiden Spastis am Mikrofon.
Oh, okay, dann lassen wir das mal für heute. Und das war die Community-Folge. Ich bin Robert.
Ich bin Julien.
Julien Bickelmann. Und Robert Elometz-Treter. Amen.
Ja, ich bin jetzt, vielleicht werde ich jetzt doch religiös. Ich habe ja, wie gesagt, mein Weltbild geändert.
Haut rein, Leute. War schön, dass ihr dabei wart.
Macht's gut, meine Lieblingspäpstinnen und Päpste. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und wir hoffen, dass ihr überhaupt bis an diese Stelle durchgehalten habt. Wenn ja, gibt's jetzt noch als kleines Dankeschön das Highlight aus den ersten 9 Folgen Two Boys One Cast. Tschüss.
Tschüss. Herzlich willkommen. Was geht, Leute? Two Boys One Cast sagen ciao.
Tschüss. Hallo Robert.
Hey Jules. Ciao.
Tschüss. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Tschüss.
Ciao. Komm mal zurück und entschuldige dich halt, du kleiner Hurensohn.